Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Joe Biden ist Geschichte und man kann die Prognose wagen, er wird nicht wieder zurückkommen in 4 Jahren, so wie sein Vorgänger und Nachfolger Donald Trump. Er sitzt also wieder im Weißen Haus. Der Tag der Amtsübergabe, immer ein Festtag in Amerika, der in Deutschland und in vielen Teilen Amerikas aber auch von sehr gemischten Gefühlen begleitet wird. Anne Reit ist unsere Korrespondentin in Washington und war den ganzen Tag auf den Beinen, um die Geschehnisse mitzuverfolgen. Jetzt ist sie 23.05 Uhr Ortszeit zugeschaltet. Donald Trump ist seit einem halben Tag Präsident und hat schon ganz schön viel Wirbel gemacht. Was sind die wichtigsten Verfügungen, die er unterzeichnet hat?
Ja, er hat die ersten Exekutivanordnungen schon öffentlichkeitswirksam in der Sportarena unterzeichnet, in der die Zeremonie hier übertragen wurde und die Parade stattfand vor 20.000 Fans. Da hat er mit einer Unterschrift erst einmal 78 Exekutivmaßnahmen von Joe Biden zurückgezogen und dann unter dem Jubel der Menge den Austritt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen verkündet. Dann ging es später im Oval Office weiter und ehrlicherweise kam man kaum hinterher. Ich greife mal einige raus, die uns in den vergangenen Tagen beschäftigt haben. Viele werden sich in den Auswirkungen sicher erst noch konkretisieren. Eine der ersten war, dass er die begnadigt, die am Sturm auf das Kapitol beteiligt waren. 2020 haben sie ja die friedliche Amtsübergabe damals gewaltsam torpediert. Das hat schon für Entsetzen bei den Demokraten gesorgt, aber war eines der großen Wahlkampfversprechen, diese in Anführungszeichen Geiseln zu befreien. Stichwort TikTok, da weist er das Justizministerium an, 75 Tage auf Maßnahmen zu verzichten, um sich ein bisschen Luft zu verschaffen. Aufschub also für eine Lösung. Und es gibt das erste Maßnahmenbündel gegen irreguläre Migration, ja auch eines der großen Versprechen. Er hat den nationalen Notstand erklärt und will die Grenzsicherung zu einer Priorität für das Militär machen. Und da sieht man schon, das ist ein Test, das ist sehr umstritten, unter welchen Voraussetzungen das möglich ist. Und das gilt auch für einige andere Maßnahmen, von denen sich erstmal herausstellen muss, ob sie gerichtsfest sind. Es sind schon erste Klagen eingereicht worden, zum Beispiel dagegen, dass er das Recht kassieren will, dass man US-Bürger ist, wenn man eben auch in den USA geboren wird. Das ist in der Verfassung verankert.
Dann kommen wir zur Inauguration, zur Amtseinführung selbst. Wegen der Kälte nicht, wie eigentlich geplant und üblich, vor dem Kapitol, vor Hunderttausenden von Trump-Anhängern, sondern ins Innere verlegt, in die Rotunde. Was bot sich dort für ein Bild?
Ja, schon mal ein ungewöhnliches allein durch den Ort. Der Kuppelsaal war eng bestuhlt. Es war ja bei Weitem nicht Platz für alle Gäste. Es waren alle ehemaligen Präsidenten da. Die durften auch drinnen sitzen, von Bush bis Obama oder eben jetzt bis Biden. Und ebenfalls, wie vorher angekündigt, sehr zentral platziert alle großen Köpfe der Tech-Industrie, also die Chefs von Apple, Meta, Amazon und X, Elon Musk also, der später auch in der Sportarena aufgetreten ist. Und weil nicht Platz für alle da war, haben manche dann eben auch republikanische Gouverneure wie Ron DeSantis zum Beispiel die Amtseinführung in einem weiteren Raum über Bildschirm verfolgen können, wie ja viele andere auch, wenn sie sie überhaupt verfolgen konnten, weil ja statt der National Mall in der Sportarena gefeiert wurde mit 20.000 statt mit 200.000 Plätzen. Es war also nirgendwo genug Platz für alle, wenn man so will.
Die Rede von Donald Trump vor 8 Jahren bei seinem ersten Amtsantritt ging in die Geschichte ein, wegen des aggressiven, unüblichen Tons. That was some weird shit. Zu Deutsch, das war ziemlich verrückter Scheiß. Das war der spontane Kommentar von Trumps republikanischen Amtsvorgänger George W. Bush damals. Wie war im Vergleich dazu diese zweite Rede von Trump zur Amtseinführung?
Also ich würde sagen, die war ähnlich dystopisch in Teilen wie 2017. Es ging um den Niedergang Amerikas, um eine politisierte Justiz, eine korrupte Regierung, um ein betrogenes Volk, was nicht die Wirklichkeit widerspiegelt, weil die Wirtschaft wächst in den USA, die Kriminalität geht zurück. Aber dagegen strahlt natürlich das, was er dann an die Wand gepinselt hat, das goldene Zeitalter, das mit ihm beginnen wird, mit ihm als zentraler Heldenfigur. Er hat das Attentat überlebt, weil Gott es wollte und er hat in der Politik ein unglaubliches Comeback geschafft. Das heißt, im Land werden die Leute wieder mehr Geld haben, es wird wieder sicherer. Unity war ein großes Wort, also die Einheit des Landes. Auf der Weltbühne wird Amerika wieder glänzen und Frieden stiften. Auf der anderen Seite hat er seinen Wunsch oder seine Forderung wiederholt, dass Panama den Kanal unrechtmäßig hat. Also er hat gesagt, wir holen uns den Kanal zurück. Das heißt, im Klang, in der Wortwahl war es auf eine Art ja, versöhnlicher oder sollte versöhnlicher klingen. Die Politik dahinter ist es aber nicht.
Lassen wir uns noch einmal über Joe Biden sprechen. Direkt vor der Machtübergabe hat er noch quasi als letzte Amtshandlung als Präsident Begnadigungen für Personen ausgesprochen, gegen die überhaupt nichts vorliegt, die aber in Trumps Fadenkreuz stehen. Zum Beispiel den ehemaligen Generalstabschef der Armee zu Trumps Zeiten, also bei der ersten Amtszeit, Mike Milley, den obersten Corona-Berater Anthony Fauci und Liz Cheney, die prominenteste republikanische Never-Trumperin. Außerdem einige von Bidens Familienmitgliedern. Was sagt das aus?
Dass da ein tiefes Misstrauen herrscht. Donald Trump hat zwar heute bei seiner Antrittsrede gesagt, er werde politische Gegner nicht verfolgen. Es war natürlich ein Seitenhieb, weil er sich ja immer als Opfer politischer Intrigen dargestellt hat. Er wisse ja, wovon er spreche. Das würde nicht passieren. Es sei ein faires Justizsystem. Aber in seinem Wahlkampf hat er ja oft genug von Vergeltung, von Rache gesprochen. Er hat ja ein tiefes Misstrauen gegenüber dem gesamten Regierungsapparat und der beiden Administration. Und dieses Misstrauen spiegelt sich jetzt sozusagen in dem, wie Biden darauf reagiert, wieder.
Jetzt ist Washington ja eigentlich eine durch und durch demokratische Stadt. 92,5%, ich habe es extra nochmal nachgeguckt, haben Kamala Harris gewählt im November. Wie war denn die Stimmung in der Stadt den ganzen Tag?
Ja, das waren auf eine Art zwei Welten. Ich war heute ja den ganzen Vormittag bis zum frühen Nachmittag an der Sportarena, am Wochenende aber auch viel unterwegs. Und es sind Trump-Fans aus allen Landesteilen angereist, die mit roten Kappen oder Trump-Pudelmützen hier in der Stadt unterwegs waren, in der Metro, beim Sightseeing und natürlich heute auch rund um die Arena über Stunden in der Kälte gestanden haben, voller Vorfreude auf diesen Tag, auf diesen für sie historischen oder patriotischen Tag, wie mir ein Fan aus Missouri erzählt hat. Und die Vorfreude der einen speist natürlich auf eine Art auch die Befürchtung der anderen. Am Wochenende waren hier Proteste in Washington gegen Trump. Straßenverkäufer hatten praktischerweise für beide Anlässe etwas im Angebot. Aber es waren eben sehr viel weniger, die demonstriert haben, als nach 2017. Viele, die in Washington leben, sind heute zu Hause geblieben, haben die Inauguration im Fernsehen geguckt, wenn überhaupt. Heute war außerdem Martin Luther King Tag und damit Feiertag und die Leute mussten nicht arbeiten und haben vielleicht mal einen Tag politische Pause gemacht.